Ladies and gentlemen, this is Yearn Simmons, and you are listening to Catch Club.
Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Besprechung von Impact Wrestling, dieses Mal mit Rebellion 2023. Aber natürlich bespreche ich die ganze Chose nicht alleine, das wäre nämlich ein bisschen langweilig auf Dauer. Ich habe mir den guten Dino eingepackt.
Guten herzlichen Hallo.
Und wir beide werden jetzt über diese Show schnacken. Weil wir es gerade im Vorgespräch hatten mit der Cage-Match-Bewertung. Wie war denn dein Gesamteindruck von der Show?
Es fing an mit, ja, ist okay, zu brauche ich nicht, ist okay, ach du Scheiße und ist okay. Also, es, wenn wir hier an uns an der Cage-Match-Wertung entlanglangeln, wäre ich so bei so einer 6.
Ja, so eine 6 bis 7, so je nachdem, was, welche Matches man höher gewichtet, ne?
Genau.
Da wäre ich auch so, ich kann diese 7,9 nicht verstehen.
Nee, dafür hatte ich zu viel Abfucks. Ja, dafür hatte ich zu viel Abfucks in der Show persönlich.
Ja.
Reden wir ja gleich drüber und ja.
Also da gehe ich vollkommen mit. Ich war leider enttäuscht. Aber wo wir gerade schon bei komischen Bewertungen sind, gehen wir doch direkt zum ersten Match über. Was nämlich ein Cage-Match-Insasse, wie die so schön genannt werden, als das beste Ultimate X-Match aller Zeiten betitelt hat. ABC, die Ace and Bay Connection, gegen die Motor City Machine Guns in einem Ultimate X-Match um die World Tag Team Title Matches. Title-Titel.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, ich weiß nicht, in welchem Universum das beste Ultimate X aller Zeiten war. Das war nicht das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Wie man so eine Matchart so langweilig und highlightarm gestalten kann, ist mir ein Rätsel.
Ja, danke. Ich fand's auch absolut, in den 13 Minuten ist gefühlt nichts passiert. Die haben sich Anfang ein bisschen geflippt, dann haben sie, das hätte sie aber auch ohne Ultimate X machen können. Dann haben sich relativ schnell immer gegenseitig von der Seile versucht zu holen oder auch gemacht. Ja, und dann war schon das Finish da. Und es ist irgendwie nichts passiert in dem Match, obwohl da so viel Potenzial drin wäre, dass du da was machen kannst.
Das war gefühlt, wir haben keinen Bock, aber ja gut, wir haben jetzt dieses Match jetzt anders, also müssen wir es jetzt auch machen.
Vor allem, die haben auch im Kommentar gesagt, das ist das erste Tag Team Ultimate X seit 2015.
Ja, jetzt weißt du anscheinend auch, warum das seit 2015 nicht mehr gemacht wurde.
Oh, und es war das 18. Ultimate X von Chris Sabin.
Dann wundert es mich umso mehr, warum er da nicht mehr hingekriegt hat.
Das habe ich mir auch gedacht.
Ganz, ganz weirde Nummer, also.
Jo.
Aber ich frage mich halt, warum? Das ist so das, was ich halt dabei nicht verstehe, weil du hast ja alle Voraussetzungen für das krasseste Impact oder für eins der krassesten Ultimate X-Matches aller Zeiten, wenn du dir die Teilnehmerliste anguckst, die alle drei eigentlich flippen und hippen können. Flippen und hippen, auch interessante Bezeichnung. Aber keiner von denen macht's. Ich glaube, sind die überhaupt einmal, außer kurz vorm Finish, dieses X hochgeklettert?
Die sind am Anfang, die waren auf den Seilen, dann haben die sich aber relativ schnell wieder runtergeholt. Vielleicht 2-3 Mal. Aber halt nicht der Rede wert.
Keine Ahnung. Ich persönlich hoffe, dass jetzt die Motor City Machine Guns erstmal wieder raus sind aus der Tag Team Title Division. Da waren sie jetzt auch schon sehr, sehr lange drin, ununterbrochen. Vielleicht braucht es da jetzt mal ein bisschen neuen Anstrich. Wollen wir zum nächsten Match weitergehen?
Unbedingt.
Santino Marella, Dirty Dango und We Believe in Joe Hendry treten an gegen The Design. Bestehend aus Allen Angels, Sammy Callihan, dem Diener und Korn. Ich wusste gar nicht, dass das ein Handicap-Match war.
Hatte mich auch gewundert dann. Also.
Ja, fang an. Was?
Das Stable mit den Nachnamen. Das Ding ist, wir hatten ja das letzte Mal über Hard to Kill gesprochen, dann davor und danach hatte ich noch zwei, drei Impacts geguckt. Und da fand ich das auch komisch, dass Callihan da plötzlich reingerutscht ist und dann dieses Handicap-Match und dann war ich so, ja, dann lass mal laufen. Es passierte, es waberte so vor sich hin. Und dann war ich an einem Punkt, gut, jetzt muss Callihan auch wieder turnen. Und dann passierte das auch, weil es gab einen Ref-Bump. Und beim Design ist es wohl so, dass Angels hier, wie heißt es, dass sie so dieses Ding haben, ja, wenn du rein willst, Callihan, musst du deine Sachen ablegen, deine Gewohnheit. Hat ja auch wieder keine Haare. Und diese Thumbs up, Thumbs down muss er unbedingt sein lassen. Ja, dann wollte er seinen Piledriver machen mit seiner Handgeste. Dann kam Angels um die Ecke. Nicht Angels, Diener, so. Ich hab's so verwechselt. Diener um die Ecke, nee. Was anderes, dann hat er den Baseball-Bat von Callihan geholt. Ja, dann hat Callihan ihn damit geschlagen. Und hat sich verpisst. Und dann gab's die Cobra von Marella und das Match war rum. Und ich fand, es passierte aber irgendwie nichts gefühlt. Die haben sich relativ schnell gebrawlt. Dann gab's den Ref-Bump und dann war's gefühlt schon vorbei.
Es war einfach ein besseres TV-Match, sind wir mal ehrlich. Also, von Pay-Per-View-Match habe ich da nichts gespürt.
Nein, das war ein Story-Match, das hätte es auch bei der Impact als Main-Event bringen können, da hätte keiner was gesagt.
Dann wäre das da gewesen und alle hätten gesagt, ey, cool. Genau. Aber vielleicht auch bei so einem, keine Ahnung, wie sie es nennen, bei den Impact-Plus-Shows.
Nö, so Under Siege ist jetzt das Nächste.
Genau, so da hätte das auch super bringen können. Aber beim Pay-Per-View, weiß ich nicht, Card-Filler, gefühlt.
Komplett. Ja. Bevor wir zum nächsten Match kommen, weil mehr müssen wir zu dem Match auch nicht sagen, gab es eine Tommy Dreamer-Promo. Und das habe ich mir nur aufgeschrieben, weil ich ja TNA schon lange gucke und Tommy Dreamer ist jetzt seit 2010 relativ konstant da. Und seit 2010 sind Tommy Dreamer-Promos immer dieselben. Nicht, dass er immer dasselbe sagt. Nein. Dann singt er immer nach 2 Minuten. In jeder verkackten
Promo.
Er weint.
Ja, stimmt. Er weint ziemlich oft in den Promos. Und er redet ganz viel über ECW.
Ja, genau. Und er weint in jeder zweiten Promo. Und dann ne, mal über ECW weiter, mal über seine Mutter. Und ist auch alles tief traurig. Aber die Promos sind halt einfach dasselbe und boah, ne, also kommen wir gleich zu, brauche ich halt nicht mehr. Also nicht nur die Promos, sondern auch ihn. Ja, aber dann kam ein Match.
Auch hier wieder eine Cage-Match-Bewertung von 7,29. Wie kann so eine lahme 13 Minuten 49 Last Rights Kiste zwischen PCO und Eddie Edwards 7,29 haben? Das war die langweiligste Scheiße, die ich seit langem gesehen habe.
Ey, erstens auch wieder so, boah. Also ich habe schon keinen Bock auf PCO. Der 2023er Eddie Edwards, der nervt mich auch schon seit 2-3 Jahren. Vor allem seit seinem Stilwechsel nervt er mich tatsächlich.
Welchen Stil ist er denn vorher gefahren?
Das war vorher halt der klassische Indie-Technik-Wrestler.
Okay, ja, jetzt macht er keine Garbage Ahnung, Brawl. Was er da fährt.
Das ist jetzt klassischer Garbage Brawl, den er macht.
Stimmt, ja.
Das ist jetzt ein krasser Garbage Brawler. Könnt's auch so in die ECW stecken. auch wenn seine Gier immer sagt, ich bin Noah, ich muss nach Japan, aber mit dem Stil nicht mein Freund. Das Match, ja, Last Rites Match ist ein Casket Match, Sarg steht auf der Stage, PCO musste natürlich erstmal wieder ein Dive springen, als das Match losging, natürlich. Das mache ich mit 55 Jahren, in 25 Jahren bestimmt auch. Und ja, und dann waberte es und brawlte es sich vor sich hin. Es passierte nichts Großes. Ja. Wie gesagt, es passierte nichts viel und irgendwann ging es zum Finish. Also. Und es wirkt auch alles so krass egal, fand ich.
Also nicht, wer entschieden hat, dass man ein PCO in 2023 noch booken muss.
Ja, vor also allem
vielleicht ja mal so als Special Attraction. Okay, kann man machen. Warum nicht? Aber so als Standard-Roster-Part? Nee, Dicker.
Vor allem das Schlimme ist ja, ich kann ja schon mal vorgreifen, du hast ja die aktuelle Impact geguckt, oder?
Ja, darauf wäre ich jetzt auch hinausgekommen. Wieso kriegt dieser Mensch in 2023 einen World-Title-Shot?
Es ist absolut Banane, ey.
So, ja, ich meine, gut, du brauchst halt kurzfristig einen Herausforderer und hast jetzt einen gekriegt. Hast jetzt einen rausgesucht. Dicker, das muss doch nicht sein. Da wäre doch bestimmt ein anderer Kanadier. Wie heißt er hier, der den Canadian Destroyer die ganze Zeit springt?
Die Williams.
Ja, den kannst du doch bestimmt nochmal ausgraben. Aber doch nicht PCO, Perfect Creation One. Ja, ich bin, er ist übrigens Kanadier. Ja, warum sagt man dann, warum legt man dann vorher die ganze Zeit so viel Wert auf, dass er nicht menschlich ist?
Es ist halt wirklich...
Das drehst du dir halt auch so hin, wie du es gerade brauchst in dem Moment.
Ja. Nee, und, ja, du... Absoluter Erfährts. Alicia Edwards wollte PCO mit der Schaufel zum Ende schlagen. Er hat die Schaufel festgehalten. Eddie Edwards kickt, super kickt Alicia. Dogslam in Sarg Feierabend. Braucht keine Person.
Nee. Das nächste kommen wir aber zum ersten Match, was besser war.
Ja.
Nämlich dem X-Division Freeway Elimination Match zwischen Trey Miguel, Jonathan Gresham und Mike Bailey. Und da kann man tatsächlich von einem flippigen, von einem schnellen Match reden. Das war eigentlich fast genau so ein Indie-Style Freeway Match.
Genau.
Also das hätte so 1:1 am Ende der Wochenende bei GCW XYZ bringen können. Und es wäre nicht mal aufgefallen.
Nee.
So, und das hat wirklich Spaß gemacht. Trey Miguel, der sich jetzt beiden entledigt hat, weil er beide eliminiert hat. Erst genau. Jonathan Gresham und danach Mike Bailey.
Und da fand ich das cool, wie sie es gemacht haben. Gresham hatte Bailey in dem Figure 4 und Miguel ist auf Gresham einfach, während er da lag, einfach mit Meteora auf den gesprungen, hat den gepinnt und Gresham, weil er quasi dann noch ein bisschen geschlafen hat, hat er halt den Figure 4 nicht gelöst. Und der Ref hat's auch nicht hinbekommen. Dann ist Miguel hingegangen, hat den gelöst und hat den direkt selber angesetzt. Das fand ich halt super smart.
Kreativ. Ist halt kein Standard, ja, wir müssen dich jetzt irgendwie rauskriegen, sondern wir denken, haben uns was ausgedacht im Vorfeld.
Ja, und wie gesagt, ich fand's cool, hat großen Spaß gemacht. Ich dachte, es wechselt tatsächlich der Titel.
Hätte ich auch fast mit gerechnet, weil Trey ist jetzt auch schon ziemlich lange Champion.
158 Tage.
Ja, also fast ein halbes Jahr mittlerweile. Hätte ich fast mit gerechnet, aber vielleicht haben sie auch gesagt, okay, die Storyline ist nicht groß genug, als dass wir hier den Titel wechseln lassen wollen.
Ja, es hätte die Frage, gegen wen du es machen wirst.
Wer weiß, ich kann mir fast vorstellen, dass jetzt erstmal Gresham und Bailey jetzt in die Tag Team Division packen werden.
Mhm.
Gab ja auch schon mal so ein, zwei Matches von denen zusammen. Da kann ich mir vorstellen, dass es da für die beiden in die Richtung geht.
Ja, Fände ich ein cooles Team auch tatsächlich.
Ja, also da kann man auf jeden Fall was draus machen. Nö. No. Aber ansonsten, das erste Match, was auch tatsächlich seine Bewertung hier verdient. Vorher das zweite, die Bewertung vom 4-on-3 Handicap Match. Die passt auch ganz gut.
Die passt auch ganz gut, ja. Dann kommt wieder so ein Match, wo ich nicht weiß, ob die Bewertung so passt.
Für mich tatsächlich ja. Wir sprechen nämlich vom Hardcore Brawl zwischen Team Bully und Team Dreamer. Was basically ein Wargames Match war. Ohne zwei Ringe und ohne zwei Käfige. Und ohne den Käfig. Carrion und Moose haben das ganze Ding gestartet. Also, mit 25 Minuten ist das Ding mindestens 5 Minuten zu lang. Dadurch war es zum Ende, hat es sich dadurch sehr krass gezogen. Aber die erste Hälfte, beziehungsweise so die ersten zwei Drittel, waren für mich überraschend unterhaltsam. Klar, die haben halt viel Hardcore-Spots abgearbeitet, aber tatsächlich haben sie es hingekriegt, dass nicht so wie bei PCO und Eddie Edwards, wo sich alles so langweilig angefühlt hat, hat es hier mehr Spaß gemacht.
Das kann ich nachvollziehen.
Und dann auch so um so ein kleines Highlight mit zu benennen, ist wie Kelly plötzlich mit der Staple Gun rumballert und einfach Moves einfach schön die Eier tackert.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ist fantastisch gewesen. Also habe ich auch gelacht. Also mein Ding ist halt, ich stimme dir dazu, aber es hat sich halt wirklich gezogen und die 25 Minuten, ich war so puh, weil das Match ja auch erst losging, als alle drin waren und da waren dann auch schon locker 20 Minuten rum oder 15 Minuten.
Ich glaube, alle 90 Sekunden ist immer einer.
Aber alle zwei Minuten. Irgendwie so, genau. Und ja, dann kamen ja noch die Schergen von Bully.
Ja, die Good Hands.
Die Good Hands und ja. Wo ich sehr lachen musste tatsächlich, war, als Bully auf die Leiter wollte, die Refs, die nicht festhalten wollen.
Ja, die Leiter wackelig, er will, dass die Refs die Leiter festhalten, dann bist du. Ne, Dicker. Fick dich. Du bist ja der größte Hurensohn zu allen in der Company. Also K-Fab natürlich. Sicherheitshalber erwähne ich es lieber dazu. Bevor irgendwelche Leute denken, ich beseitige hier irgendwen ernsthaft als Hurensohn. Außer irgendwelche Faschos. Aber, ne? Egal. Und die Refs so, ne, machen wir nicht. Ist nicht. Kannst du alleine machen. Und dann auch auf Bully einfach einschlagen, weil Bully handgreiflich wird.
Da hab ich mich so kaputt gelacht. Alter, das war so lustig.
Ja, vor allem, es war halt auch so perfekt passend, weil keiner mag Bully. Ich hoffe, der ist jetzt auch wieder raus aus sämtlichen Erzählungen. So, wenn er zu viel Langeweile hat, kann er gerne Backstage rumhängen, aber er soll uns on-air nicht auf den Sack gehen.
Ja.
Oder passt das auch?
Ja, wie gesagt, ich fand es halt zu lang, aber wenn ich es nochmal so überlege, es war halt ein Garbage-Brawl, aber da passiert im Gegensatz zum Last-Rights-Match passierte da halt wenigstens irgendwas.
Ja, und es war halt nicht nur Standard, ich nehme jetzt eine Waffe und ich will damit zuschlagen, sondern innerhalb des Umgangs mit den Waffen wurde gearbeitet. Die Waffe war nicht da, um eine Waffe zu sein, sondern die Waffe war Teil des Spots.
Ich fand es auch übel, wie Kelly den Stuhl aufgestellt hat und Masha Slamovic da einfach den Death Rally Driver drauf geschallert hat. Vor allem auf den aufgestellten Stuhl und nicht auf einen liegenden Stuhl. Das war. Ja. Und ja, bei Dreamer haben sie dann die Leiter festgehalten, dass er schön Big Splash machen konnte von der Leiter auf Bully, der am Tisch lag. Und ich hoffe, wir sehen beide einfach nicht mehr wieder.
Ja, beziehungsweise ganz ehrlich, also Bully auf gar keinen Fall mehr. Weil Bully ist halt ein Charakter, der muss irgendwie dann in aktiv in Erscheinung treten und auch ein gewisses Spotlight auf sich haben. Aber so einen Dreamer kannst du halt auch als Backstage-Charakter nehmen.
Ja.
Oder der dann auch mal hier vielleicht auch mal so ein bisschen Guidance wirkt in Young Upcoming Stars oder sowas. Das würde, glaube ich, funktionieren. Aber ja. keine keine Relevanz mehr. Das wäre mir persönlich wichtig.
Ja, komplett. Das kann ich komplett nachvollziehen und da bin ich auch bei dir.
Wir fliegen hier durch die Karte. Das ist ja eine wahre Pracht. Aber das ist halt das Problem, wenn halt Matches größtenteils einfach so egal waren. Ne?
Genau, das ist es. Wenn es egal ist und du denkst, ey, ganz ehrlich, puh.
So, ich glaube, Drew hat ja irgendwie gesagt, nach der Hälfte hat er abgebrochen. Oder musste abbrechen. Ich weiß nicht, ob es war, weil eine Hälfte wäre ungefähr Eddie Edwards PCO gewesen, weil es einfach so scheiße war davor. Oder ob er los muss und nicht dazu gekommen ist, weiter zu gucken. Ich könnte beides nachvollziehen.
Ja. Nee, wollen wir gesagt, ihn hat den Hardcore War hat ihn gebrochen.
Ja, da waren ja dann nur noch zwei Matches übrig.
Ja, habe ich ihm auch gesagt.
Ja. Gut. Naja. Aber so ist das, wenn man keinen Bock mehr hat, dann muss man es nicht gucken. Nee, sollte man sich immer kein Hate-Watching betreiben, das ist immer kacke. Nee. Kommen wir zum Impact World Title Match.
Ja.
Eigentlich sollten hier Steve Macklin gegen Josh Alexander antreten und es hätte eine wunderbare Schleife rund um deren beide Geschichte miteinander gegeben. War das richtig?
Ja.
Eine Schleife drum? Es hätte halt perfekte Schleife drum gemacht. So, das war
es. Aber es hätte den Kreis geschlossen.
Genau. Longest reigning World Champion. Er hätte den Titel safe verloren. Da brauchen wir nicht drum herumreden. Dafür hat man Macklin zu gut aufgebaut.
Und das war wirklich ein Aufbau. Da muss ich sagen, der hat mir sehr gut gefallen. Seit knapp zwei Jahren ist der jetzt bei Impact. Und seitdem wird der wunderbar aufgebaut. War X-Division Champion, hatte immer ein paar Stories. Und die letzte Story war ja einfach, dass er die letzten World Champs alle besiegt hat.
Ja, und auch von sich selber zumindest behauptet hat, oder selber die ganze Zeit rumgelaufen ist, ja, du gehst mir aus dem Weg, du gehst mir aus dem Weg. Und er war so, nee, ich geh dir nicht auf den Weg. Er war übrigens kein X-Division Champion.
Ne?
Nee,
dann hab ich mich vertan. Ach, der hatte nur Titelmatches, so. Ja, dann hab ich mich vertan.
Das kann sein.
Ja, der hatte das habe ich nämlich gerade auch gesehen. Dann hab ich mich vertan.
Ja, so. Und ist auch so, ja, you're dodging me. Und Josh Alexander war auch so, du hast dich gefragt. So, jeder, der mich gefragt hat, hat ein Titelmatch bekommen. Der Einzige, der nicht gefragt hat, bist du. Trottel. Ja, aber wir sehen uns an und dann so schade, so kurz vor der Veranstaltung einfach out of order, schwere Verletzung. Keiner weiß, wie lange es genau dauern wird, bis er wieder da ist. Ärgert mich so hart. Aber ein wunderbarer, süßer Moment mit seinem Sohn, als er den Titel abgeben muss.
Oh, das war so süß.
Also, bei der Impact, es gab halt wie üblich macht das Segment, wo so, yo, ich bin verletzt, ich muss meinen Titel abgeben, ich kann ihn nicht verteidigen, also warum soll ich Champion sein, pipapo. Und mit dem Ring war halt seine Frau oder auch der Lütte. Und gerade als der Scott D'Amore den Titel in die Hand drücken will, kommt der Kleine nach vorne gelaufen und reißt den Titel aus und sagt, nein, meiner, oder so, nein, des Papas. So, ich weiß nicht, ob es gestaged war, aber selbst wenn es gestaged war, es war einfach so ein süßer Moment.
Es wirkt aber fast nicht gestaged tatsächlich, fand ich.
Ja, ich kann mir das auch vorstellen, weil der Lütte ist halt scheint zumindest im Alter zu sein, wo du das nicht unbedingt verstehst.
Nee, der ist 3-4 Jahre alt, glaube ich. Ja, aber es war so süß, ey. Unfassbar.
Und da musste kurzfristig für Ersatz gesorgt werden. Und den hat man in Kushida gefunden, weil Kushida am Mania-Wochenende Steve Macklin ausgetappt hat. Beziehungsweise yes. Steve Macklin hat in einer Submission von Kushida aufgegeben. Ja. Ironischerweise, wenn ich es richtig verstanden habe, genau die gleiche Verletzung, Submission, bei der sich Josh Alexander verletzt hat.
Ich glaube ja.
Ne? Eigentlich perfekt passend. Und dann hatten wir dieses Match. für mich persönlich objektiv war es gut. Da ist eigentlich nichts dran auszusetzen, aber es hat mich halt komplett kalt gelassen. Und ich weiß genau, wenn das Match mit Josh Alexander gewesen wäre, dann hätte ich hier gebannt, die, wie lang ging's?
Die 18 Minuten. 18,5.
Die 18,5 Minuten auf dem Bildschirm gestartet und hätte für Josh Alexander geroutet, auch wenn ich weiß, er wird verlieren. Und so hast du halt dann ein objektiv gutes Match zwischen Kushidas Geschwindigkeit und die Technik, die er an den Start bringt, gegen Macklins Kraft und auch das Striking, was halt bei ihm so im Vordergrund steht. Boah, aber ich saß hier und war so, ja, wäre das Match jetzt bei Anders Teach gewesen, so eine Zwischenverteidigung, hätte ich dann nichts auszusetzen gehabt. Aber bei Rebellion, beim Pay-Per-View, war ich dann irgendwie so, ja, macht mit mir gar nichts. Ist aber situationsbedingt halt leider.
Genau, ja, ich muss auch sagen, danke, dass du es auch gesagt hast. Ich dachte, ich wäre der Einzige, dem es so geht, weil ich war so, irgendwie, ich habe mich nicht so richtig ins Match reingefunden. Ich fand nicht, wie du sagst, objektiv, das war ein gutes Wrestling-Match. Punkt.
Ja.
Aber du hattest ja in dem eigentlichen Match eine perfekte Story gehabt, du wärst drin gewesen. Und ich fand's halt cool, so Kushida hat Macklins Arm bearbeitet, damit der den Kia ähnlich zeigen kann und damit Kushida leichtes Spiel hat für sein Dings, für seinen Armbar. Und das war an sich cool, aber ich war so absolut, mein Problem, ich hatte noch ein anderes Problem, wie im Main Event. Ich wurde gespoilert.
Ja, das ging mir leider genauso, weil ich einmal Instagram aufgemacht habe und eine Person, also Diana halt ein Foto von sich und Macklin, könnt ihr euch vorgreifen, dass Diana Purrazzo Knockouts, den Knockouts-Teil im Main Event gewonnen hat, gepostet hat, wo die beiden halt da sitzen mit dem Titel in der Hand und ich war so, come on.
Genau das Foto habe ich auch gesehen, weil ich war noch so an dem Tag, das war ja letzten Montag, ich war so morgens auf dem Weg ins Büro, ich war so, yo, stimmt, ist heute Nacht war ja Rebellion, ja, nur nicht spoilern lassen. Und im Moment mache ich Instagram auf und das erste Foto, was ich sehe, ist Diana Purrazzo mit Macklin. Weißt du, danke.
Thanks, but no thanks.
Na, dann war ich auch so, ja gut, ich wusste es halt jetzt dadurch, aber ich war dann auch so, ja, es ist objektiv gut, aber ich bin absolut nicht drin.
Das Ding ist, ich wäre halt auch nicht drin gewesen, wenn ich es nicht gewusst hätte.
Das kann ich halt nicht beurteilen. Ich glaube, ich auch nicht. Ich weiß es nicht.
Ja, weil Kushida mit mir zu wenig macht.
Ja, das kann ich verstehen.
Also Kushida ist mir halt egal. Ja, so hättest du da halt einen Wrestler hingepackt, den ich gut finde, von dem ich Fan bin. Easy. Oder der für mich einen Charakter im Impact-Programm hat. Aber Kushida ist halt der Typ, der mit dem Motor City Machine ganz ab und zu mal ein bisschen taggt. Ansonsten ist er halt da. So. Das gibt mir halt gar nichts.
Das kann ich verstehen.
Und das ist dann halt schade. Ja. Sehr, sehr schade.
Und, das kann ich absolut nachvollziehen. So, dann ist auch okay.
Leute, wo ich sie gerade sehe. Layla Hirsch auch schon ewig nicht mehr gesehen.
Ja, Layla Hirsch ist verletzt, glaube ich, noch immer.
Ja, ich glaube schon. Aber ich habe, also für die Leute, die wissen, ich habe im Hintergrund ohne Ton Dark laufen. Und dann gerade so, ist halt so eine Best-of. So, auch wenn ich halt nur die Hälfte der Zeit nicht hingucke, aber gerade so hochgucke, auf einmal läuft da leider Hirsch rum und auch Julia Hart noch mit dem Chili-Gimmick.
Das ist ja ein richtiges Best-of.
Aber volles Match.
Hirsch hat hier letztes Jahr.
Ja, die hatte eine schwere Verletzung.
Yo.
Zwischendurch gab es auch einmal ein Update, aber jetzt seitdem lange nichts mehr. Egal. Nee. Kommen wir zurück zum Match. Auf jeden Fall, Match haben wir, glaube ich, abgehakt soweit.
Ja, vor dem Match ist noch kurz was passiert.
Vor dem Match? Ich wäre jetzt bei nach dem Match gewesen.
Was war denn nach dem Match?
Ja, die ganze... Aber ja, dann mach du erst mal vor dem Match und dann gehe ich mit nach dem Match weiter. Ja,
vor dem Match ist nach dem Promo-Package sollte die Introduction für das Match stattfinden. Und dann ertönte ein Theme und Nick Aldis kam raus.
Stimmt.
Ja, er kam raus, hat sich kurz in den Ring gestellt, ist zu den Kommentatoren gegangen und hat gesagt, yo, Verhandlungen waren zäh, Verhandlungen wurden abgeschlossen, ich bin wieder bei Impact, let's go.
Verhandlungen waren zäh, aka die WWE hat sich einfach nicht mehr gemeldet, die Trottel.
Vermutlich. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, ihn bei Impact zu sehen. Weil bei NWA war er, da war er ein Perfect Fit, auch wenn die Liga halt Quatsch ist. Und bei AEW oder auch bei der WWE wäre der halt untergegangen.
Also bei AEW ja, weil, aber ich glaube, bei der WWE hätte er reingepasst, weil er halt den Star-Appeal hat, so dieses Larger Than Life.
Ja.
Das ist einfach der Appeal, den er hat. Ob es dann funktioniert hätte, wissen wir nicht. Wahrscheinlich genau. Eher nicht, weil sie es wieder versaut hätten.
Ja.
Weil es ist halt kein Eigengewächs.
Eben drum. Und bei Impact war es halt gut. Hast du jetzt auch bei Steve Macklin gesehen, die können.
Ja, die können halt, die haben halt das perfekte Händchen dafür, Leute zu Main-Eventern zu machen, bei der du bei der WWE siehst, okay, ja, aber bei der WWE aus irgendeinem Grund dann doch nicht.
Nee. Der hat, wie gesagt, er kam raus, an Kommentar, gesagt, yo, ich bin wieder bei Impact, let's go. Ja, und dann war das Match. Und was passierte dann nach dem Match?
So, nach dem Match hat dann sich Steve Macklin sich nicht nehmen lassen, noch eine Show abzuziehen. Ich muss übrigens sagen, ich hatte das Knockout-Side-Match im Nachgang nicht im Kopf. Und als ich auf die Zeitleiste geguckt habe, und sie hatte noch über 40 Minuten und es kommt jetzt schon das World-Title-Match. Ach du Scheiße!
Ja,
fucking hell, Alter, die machen doch mir jetzt kein 40-Minuten-Ding. Wollt ihr mich töten? Nee, zum Glück nicht.
Nur 8.
Ja, weil ich hatte halt das Knockouts-Match im Kopf. Auf jeden Fall, Steve Macklin war dann halt der erwartete Sieger, was auch nur konsequent ist, dass er den Titel jetzt trägt.
Komplett.
Und natürlich wäre Steve Macklin kein Heel-Champion, wenn er nicht noch eine Show abziehen würde. Er hat nämlich Scott D'Amore zu sich verlangt, damit dieser ihm den Titel überreicht. Aber er wollte nicht einfach nur so den Titel nicht einfach nur überreicht bekommen, sondern bildet ihn mir um die Hüften. Scott D'Amore hat gesagt, so hier, hat ihn quasi an die Brust geschmissen und sagt so, von übrigens, fick dich. Bist du so ein Arschloch und willst dann auch noch eine extra Wurst haben? Ist nicht. Dreht sich um und auf einmal hat er den Titel wieder am Hinterkopf. Aber ich glaube, das macht Aua. Wollte eigentlich, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter ihn traktieren. Aber wir hatten natürlich Nick Aldis am Kommentar. Der dann erstmal zum in den Ring gegangen ist und Macklin von weiterem abgehalten hat. Kurzer Staredown und Nick Aldis. Und Steve Macklin verpisst sich. Wird früher oder später wird es auf dem World Title Match hinauslaufen. Jetzt erstmal noch nicht, wenn ich Nick Aldis richtig verstanden habe, im Interview bei der letzten Impact-Veranstaltung. Er will sich hocharbeiten, also er will nicht einfach nur, ja, ich bin hier der Big Star, komme wieder und krieg das Titelmatch, sondern er will sich anscheinend erstmal hocharbeiten.
Ja, vielleicht bei Bound for Glory, weil ja, das sind ja noch 7 Monate, 6 Monate zu Bound for Glory.
Es sind 6 Monate der nächste Pay-Per-View?
Nee, Bound for, also du hast ja dazwischendurch noch Slammiversary. Aber
stimmt.
Das ist das Ding, die haben Under Siege angekündigt, die haben Guns All Odds angekündigt, aber Slammiversary haben die nicht angekündigt.
Ja, bei Cage Match steht es schon drin. Für den 15.7.
Ja gut, nee, weil sie hätten nur Under Siege angekündigt. Und Against All Odds, aber nicht Dingsy.
Ja, weil die jetzt, glaube ich, so kurz hintereinander jetzt sind, also.
Ah, ja, okay, Under Siege sind 4 Wochen und Against All Odds ist 2 Wochen danach. Und Slammiversary ist dann hast du ja noch den Summer Sizzle, aber das ist wahrscheinlich nur eine Hausshow-Tour. Und dann hast du halt Slammiversary am 15.7. und Bound for Glory ist am 21.10.
Also vielleicht ist doch einfach nur das Datum geleakt oder sowas und das wäre jetzt angekündigt worden, aber wir wissen es nicht.
Nee.
Aber wie gesagt, ich glaube, bei Slammiversary glaube ich fast noch nicht. Wobei, theoretisch, ich wüsste nicht, wer sonst. Aber Impact ist ja immer gut da drin, mal Leute aus dem Hut zu zaubern. Kommen wir aber zum Main Event of the Evening. Auch wieder um einen vakantierten Titel. Vakant hat richtig geruled zuletzt bei Impact Wrestling. War quasi seine Show. Ja, auch. Fuck. Name. Aha!
Mickey James?
Mickey James, danke. Ich war irgendwas mit James. Fuck, wie war der Name noch gleich? Richtig guten Blackout gehabt mal wieder. Auch die hat sich leider verletzt. Hat den Titel allerdings in einer leeren Halle zurückgegeben. Beziehungsweise gedroppt.
Mhm.
Wirkte auch dadurch mit dem, dass sie diesen Hut dazugelegt hat, irgendwie fast schon wie ein Retirement.
War es ja auch im Endeffekt, weil sie hat ja die ganze Zeit vom Last Rodeo gesprochen und war ja auch im Weg dahin, dass es hieß, ja, wenn ich den Titel nicht gewinne oder sobald ich den verliere, als sie den Titel von Jordan gewonnen hatte, sagte sie, sobald ich ihn verliere, wenn ich das Match verliere, bin ich raus. Und es war ja die ganze Zeit dieses Last Rodeo, der Erste, der mich besiegt, dann bin ich weg. Und sie hat wohl auch so, ich weiß nicht, ob es jetzt nur K-Fab ist oder in echt, aber so wie ich verstanden habe, ist halt wirklich, yo, ich bin verletzt, ich habe den Titel abgegeben, quasi verloren, ich bin raus.
Ich hab's mit dem Last Rodeo so verstanden. Sie hat sich halt zum Titel gearbeitet und dadurch, dass sie den Titel gewonnen hat, war The Last Rodeo vorbei.
Nee, Last Rodeo ging so lange, bis sie ihn verloren hat.
Hätte ich aber gerne nochmal eine Klarstellung. Also, gerade von ihr oder so, dass, was das einmal ganz klarstellt, ey, nein, ist jetzt, Last Rodeo ist vorbei, aber ich komme auf jeden Fall nochmal wieder. Dass sie, quasi, wenn die Ding sie. Wie heißt es?
Die Verletzung?
Wenn die Verletzung abgeheilt ist, dass man ihr dann nochmal so ein Retirement-Match vielleicht gibt. Falls sie. Aber die ist doch topfit, die Frau, also. Würde mich wundern.
Ja, vor allem ihr Mann ist jetzt auch in der Liga.
So, ich meine, die ist erst 43, die hat dann locker noch 5 bis 10 Jahre.
Weiß halt auch nicht, wie die mit körperlichen Problemen so, also mit so Kniegeschichten oder was auch immer zu kämpfen hat.
Ich hatte bei ihr nie das Gefühl, dass sie da irgendwas hat. Also ging auch nie was rum. So bei anderen kriegst du ja irgendwie mit. Dass sie halt ständig wegen der gleichen Verletzung ausfallen, dass plötzlich die Kniebandage immer dicker wird oder sowas. Aber bei ihr gar nicht eigentlich. Also ich kann mir vorstellen, dass der Last Rodeo beendet ist und sie jetzt erstmal auf die Heilung konzentriert, aber dann auf jeden Fall nochmal wiederkommt. Also ich glaube kaum, dass das ihr Abgang ist. Also selbst wenn sie sagt, ja, das ist jetzt, das war's,
ja.
Beendet die Frau doch nicht so ihre Karriere.
Würde mich auch sehr wundern.
Also, das wäre sehr, sehr unwürdig. Aber ihr Titel stand trotzdem auf dem Spiel. Nur weil der Champ, weil sie nicht mehr da ist, heißt ja nicht, dass Impact keinen Women's Title mehr hat. Jordynne Grace und Deonna Purrazzo sind um den angetreten. Und du erzählst mir jetzt bitte, wie du dieses Match fandest.
Ich fand es. Ich muss das richtige Wort suchen. Ich fand's gut. Überraschenderweise, ich war von der Story sehr überrascht. Weil ich nicht so einen offenen, schon sportlichen Wettkampf auf Augenhöhe erwartet hätte. Weil Diana ja eben das Heel ist, was weiß, ja, ich bin besser und es klar zu verstehen gibt und auch gerne mal ein bisschen dirty arbeitet, wenn es sich's anbietet. Aber das war ein Ding, ey. Wir machen uns so lange fertig, bis einer nicht mehr kann. Und
Ding ist, Diana, Clara Heel ist ja mittlerweile schon länger nicht mehr.
Nee.
Sie war jetzt auch in der letzten Storyline, die sie hatte, war sie ja auch der Face. Die Face.
Ja, wie gesagt, Dings habe ich jetzt länger nicht mehr gesehen, die
Ja, die hatte halt eine Storyline mit Giselle Shaw. Und ja. Giselle Shaw war halt eindeutig die Heel. Beendet man da das, den Artikel? Ich weiß es gar nicht.
Das weiß ich nicht.
Die Böse. Sagen wir es so. Deswegen war sie halt, also klar, Sie hatte dann in den Impact-Folgen davor, seitdem das klar war, hatte sie klar so eine bisschen heelischere Attitüde, weil sie halt natürlich vom Charakter her von sich komplett überzeugt ist. Aber sie war nicht der klare Heel.
Ne?
Ja. Aber erzähl weiter, ich hab dich unterbrochen.
Ja, alles gut. Und wie gesagt, mir gefiel das ganz gut. Und das machte halt einfach Spaß. Also ich fand es halt cool, so diese Stärke von Grace mit dem mit der technischen Finesse von Diana. Die hat auch einen schönen Moonsault draußen von der Stage auf die gute Jordan gezeigt. Und ich hatte da an sich guten Spaß mit. Ich fand es auch nicht zu lang. Nur da muss ich halt sagen, beim Grace gegen James Match hast du halt natürlich, weil es ja auch so lang ging, also die Story, und da war ja auch eine Story erkennbar, aber hier habe ich tatsächlich einfach nur ein Match gesehen.
Ich hatte das gleiche Problem wie beim World Title Match davor.
Ja.
Ich bin nicht ins Match reingekommen. Ich habe bei diesem Match nichts gefühlt, weil ich auch nicht wusste, was hat auch diese klare Abtrennung zwischen Face und Heel nicht gab. Ne, beide hatten mal Momente, wo sie ein bisschen verbissener waren, aber im Großen und Ganzen war es halt zwei Faces gegeneinander. Und wenn du dann das komplett ohne Storyline hast, ist das halt schwierig, dann da irgendwie mitzufühlen. So, dann dazu bist du noch gespoilert. Dazu war Jordan Grace erst Champion. Klar, Diana Peraza war auch schon Champion, aber halt davor. Dadurch war für mich schon auch mit, auch ohne Spoiler schon fast klar, ja, das wird dann Diana machen.
Ja, so. Kann ich absolut nachvollziehen.
So. Und dann saß ich hier halt und hab dieses Match geguckt und ich hab dieses Match geguckt. Und dann war es halt wie das Impact World Title Match. So, das war objektiv gut, aber es hat mich halt nicht in so einen Rausch versetzt. If you know what I mean.
Ja, ich verstehe ich komplett. Und ja. Es ist halt echt schade, dass sie bei der Show, also wieder beim größeren Pay-Per-View, nicht bei so einer Zwischenshow, zwei World Title Matches hast, die auch beide lange aufgebaut sind.
Ja gut, bei wäre es ganz normal Jordan Grace gegen Mickie James gewesen, wäre es ja auch nur das Rematch gewesen.
Ja.
Ne? Aber das war dann vielleicht, ich weiß gar nicht, nee, oder sie haben halt einfach ganz viel rausgeschnitten dann aus den Impact Folgen, seitdem es klar war, dass Jordan nicht antreten können würde. Das kann halt auch sein. Weil so wirklich intensiv war die Storyline nicht.
Ja.
So klar, du hast halt eine gewisse Intensität gespürt, weil Jordan dann gesagt hat, ich will mein Rematch. Ich will mir meinen Titel wieder zurückholen.
Ja, und dann wurde ja ein Number One Contender ausgekämpft, der Diana auch halt wurde. No. In einem Four-Way mit Giselle Shaw, Masha und Mio Yamashita.
Ja, das war ja am Ende der Wochenende.
Also genau.
Jo, und jetzt? Kriege ich hier gerade einen Müdenschauer.
Ja, nicht nur du.
Was eigentlich ein gutes Zeichen ist, um diese Folge so langsam aber sicher gen Ende zu geleiten.
So ist es.
Außer du hast noch etwas.
Nö.
Wunderbar. Dann war das heute mal eine kürzere Ausgabe von Total Nonstop Impact. Aber wenn es bei der Show, manche Shows geben mehr her, manche Shows weniger. Diese Show gab für uns weniger her. Und wir wollen uns ja lieber auf positive Aspekte konzentrieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Macht sich gut. Macht's besser. Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.